zwischen Hamburg und Haiti.
Mit Claudia Sarre und wie immer am letzten Sonntag des Monats mit dem Magazin. Heute dreht sich alles um deutsche Auswanderer. Allerdings nicht um diejenigen, die vor dem grauen, kalten Deutschland in den Süden flüchten und auf Mallorca eine Kneipe aufmachen, sondern es geht um Menschen, die aus Not und Leid ihre Heimat verlassen mussten. In der Geschichte der deutschen Emigration gab es mehrere Auswandererwellen. Im 18. Jahrhundert verließen Protestanten aus religiösen Gründen die Pfalz und siedelten sich in den USA an. Nach der gescheiterten Revolution von 1848 folgten gleich drei weitere Wellen nach Übersee. Allein zwischen 1880 und 1885 emigrierten 850.000 Deutsche. Unter ihnen waren viele Pommern. Tausende siedelten sich in Brasilien an, wo noch heute in Espírito Santo pommerisch gesprochen wird. Axel Denecke war dort.
Bis dicht ans Meer drängen sich die grünen Berge Espírito Santo, dem kleinen brasilianischen Bundesstaat nördlich von Rio de Janeiro. Stetig hinauf führt die Hauptstraße von der Küstenstadt Vitória aus, mal gemächlich, mal in engen Serpentinen. Lkw kriechen die Straßen bergan, beladen mit riesigen Gesteinsquadern, mit Holz, Kokosnüssen, Zuckerrohr, Bananen, Gemüse oder Benzin. Oben an der Grenze zu Minas Gerais, dem benachbarten Bundesstaat, erreichen die Granitberge eine Höhe von bis zu 3000 Metern. Früher ist dieses Bergland von einem undurchdringlichen Wald überzogen gewesen. Grün ist es immer noch, mit seinen Weiden, Plantagen und Resten des ursprünglichen Waldes.
Inmitten der grünen Berge liegt auf 700 Metern Höhe das Städtchen Santa Maria de Chiba, benannt nach dem Santa Maria-Fluss, der sich durch die Stadt hindurch bis an die Küste nach Vitória hinunterschlängelt. Von den 34.000 Einwohnern der Stadt leben die meisten von der Landwirtschaft. Auf einem Bergrücken glänzen die Blätter einer Kaffeeplantage in der Sonne. Der gegenüberliegende Hügel hingegen ist kahl, gerodet. Dort war einmal eine Eukalyptusplantage.
Die Gebäude in Santa Maria de Chiba sind meist schlicht und schmucklos, mit Flachdächern oder Dachterrassen. Nichts ist wirklich alt hier, aber einige Fassaden sind mit aufgemaltem Fachwerkmuster verziert. Läden aller Art reihen sich aneinander. Bekleidung und Schuhe, landwirtschaftlicher Bedarf, Tiernahrung, Haushaltswaren und Lebensmittel. Auf einem Hügel oberhalb von Schule und Sportplatz thront die Kirche, neugotisch, 1918 erbaut, mit spitzem Turm, strahlend weiß mit blauen Verzierungen. Also eigentlich ein ganz normales brasilianisches Städtchen auf dem Land. Nur die Straßennamen sind ganz anders. Avenida Frederico Grulke, Rua Rolf Potratz, Rua Gustavo Berger, Rua Hermann Mirtschnick. Und die Geschäfte heißen Tisch, Kennel, Bausen und Schulz.
Und auf der Straße hört man neben dem Portugiesischen Pommerisch. Eine Sprache, die in Europa längst ausgestorben ist.
Santa Maria de Chiba é habitada, a maioria de sua população é de descendência pomerana.
In Santa Maria de Chiba ist die Mehrheit der Bevölkerung pommerischer Abstammung. Die ersten Pommern sind 1859 nach Espírito Santo gekommen. Wir sind jetzt also rund 150 Jahre hier. Ungefähr 70% der Bevölkerung stammen aus Pommern. Wir sprechen pommerisch, wir singen pommerisch, wir schreiben pommerisch. So ist das hier in der Stadt.
Gerlinda Westphal-Passos ist Lehrerin in Santa Maria de Chiba. Ihre Augen leuchten, wenn sie über das Pommerische, ihre geliebte Muttersprache, spricht. Obwohl sie doch inzwischen Portugiesisch genauso gut beherrscht.
Meus pais, eles só falavam com a gente em casa o pomerano.
Meine Eltern haben zu Hause nur Pommerisch gesprochen, mit mir und meinen Geschwistern. Als ich mit 7 Jahren in die Schule kam, verstand ich kein bisschen Portugiesisch. Bevor ich zum ersten Mal in die Schule ging, sagte mein Vater, wenn dich die Lehrerin etwas fragt, dann antworte einfach mit Ja oder Nein. Unsere Lehrerin damals konnte kein Pommerisch, sie sprach nur Portugiesisch. Und sie fragte mich dann, wie heißt du? Und ich antwortete dann Ja, auf Portugiesisch. Später habe ich dann in der Schule Portugiesisch gelernt, aber zu Hause und bei den Verwandten blieb es beim Pommerisch.
Em casa era só o pomerano. Os familiares, as visitas que a gente fazia, era tudo em pomerano.
Heute arbeitet Gerlinda Westphal-Passos im Schulamt. Hier hat man schon eine Ahnung davon, wie sich Gerlinda die pommerischste Stadt Brasiliens in Zukunft vorstellt, zweisprachig. Alle Räume sind auf Portugiesisch und Pommerisch beschriftet, ob Versammlungsraum, Büro, Sekretariat oder Teeküche. Dort findet man dann auch pommerisches Spritzgebäck, gleich neben süßem brasilianischen Kaffee.
Pommerisch wurde einst an den sandigen Küsten der Ostsee gesprochen. Wie ist sie in die abgelegenen Täler von Espírito Santo gelangt? Die Antwort darauf gibt das Einwanderermuseum von Santa Maria de Chiba. In einer Sackgasse am Stadtrand liegt es. Ein eingeschossiger, hell gestrichener Bau im Kolonialstil mit blauen Fensterläden. Im Inneren Möbelstücke, Schmuck und Kleider aus dem 19. Jahrhundert, eingerahmte Dokumente, Schautafeln und Fotos. Und Professor Dr. Ismael Tressmann, der sich mit den Pommern in Espírito Santo bestens auskennt.
Essa região é a região, é a região pioneira. Foi a região que recebeu os migrantes.
Dies war eine Pionierregion. Die Kolonie Santa Leopoldina wurde 1857 gegründet. Viele Einwanderer kamen hierher, die meisten aus Pommern. Und die Pommern absorbierten sprachlich und auch religiös die meisten anderen Gruppen, wie zum Beispiel die Tiroler, die zumeist ja katholisch waren, sowie Einwanderer aus dem Hunsrück und den Niederlanden. Außerdem heirateten viele von ihnen Pommern und lernten Pommerisch, so dass schließlich fast alle Pommerisch sprachen.
Das seit 1822 unabhängige brasilianische Königreich warb um Einwanderer aus Europa. Nachdem Brasilien 1850 den Sklavenhandel verboten hatte, waren neue Arbeitskräfte gefragt und die sollten bevorzugt von heller Hautfarbe sein. Durch die österreichische Frau des Kaisers Dom Pedro II. Bestanden enge Verbindungen zum deutschsprachigen Raum, also wurde dort angeworben, unter anderem in Pommern. Und so machten sich bald Tausende voller Hoffnung auf die beschwerliche Reise in die neue Welt. Am 2. Juli 1859 vermeldete der Correio da Victoria:
Eine Gruppe von 117 Einwanderern ging am 27. April 1859 in Hamburg an Bord des Schiffes Eleonora. Am 26. Juni, nach 2 Monaten Reise, erreichte die Gruppe Rio de Janeiro, die Hauptstadt Brasiliens und zugleich Sitz der Associação Central de Colonização, die die Einwanderer angeworben hatte. Die pommerischen Siedler schifften sich von dort erneut ein, um zu ihrem endgültigen Ziel zu gelangen, Vitória, der Hauptstadt von Espírito Santo. In Kanus fuhren sie schließlich den Santa Maria-Fluss hinauf und nahmen ihre Ländereien in Besitz.
Heute leben allein 120.000 Pommernstämmige in Santa Maria de Chiba und Umgebung. Weitere im Süden Brasiliens und ganz im Norden, in Rondônia. In Brasilien insgesamt etwa 300.000. 2008 wurde Pommerisch in Santa Maria de Chiba sogar offiziell zur Zweitsprache. Aber Pommer sein heißt nicht nur Pommerisch zu sprechen, sondern auch Pommerisch zu feiern.
In Santa Maria de Chiba gibt es 10 verschiedene pommerische Tanzgruppen und 12 Blaskapellen. Sie nennen sich Fritzerdanz, Fröhlichtanz und Pommerland. Ihre Trachten erinnern mit ihren bauschigen Ärmeln, den bunten Westen, den Pluderhosen und den weiten Kleidern an altertümliche osteuropäische Kleidung.
Einmal im Jahr geht es auf das pommerische Volksfest in Santa Maria de Chiba. Dann steht die Stadt 3 Tage lang im Zeichen von Musik, Tanz und Paraden. Zu hören sind die Banda Fröhlich, Hochlandtanz, Autobahn und die Germanos. Aber auch brasilianische Musiker, die die beliebte Tanzmusik Forró aus dem Nordosten Brasilien spielen. Und es werden die Königin und der König Pommern gewählt.
A língua, que geralmente se preserva com três gerações.
Die Sprache bleibt meist über drei Generationen erhalten. Wir aber sind hier schon in der fünften Generation. Zudem gibt es noch das typische Essen, die Trachten und natürlich die Feste wie Ostern und Weihnachten. Auch die Hochzeiten sind sehr schön, mit einem ganz besonderen Ritual, dem Polterabend.
Ele é muito diferente dos outros casamentos. Ele tem todo ritual, ritual do quebra-louça.
Den haben die Pommern natürlich aus der Heimat mitgebracht. Berge von Kuchen werden gebacken und riesige Töpfe mit Fleisch gekocht, um die vielen Gäste zu beköstigen. Es gibt eine Parade und, klar, den Brauttanz.
Herr Schmidt, was bringt das Mecker mit? Herr Schmidt, was bringt das Mecker mit? Ein Käpsel ohne Pferdehaut, da steht das Mecker, ja, so komm. Käpsel ohne Pferdehaut, da steht das Mecker, komm.
Stolz sind die pommerschen Brasilianer auch auf ihre Landwirtschaft. Santa Maria de Chibá ist zweitgrößter Eierproduzent Brasiliens und erzeugt zudem Gemüse für den gesamten Südwesten des Landes. Nicht zu vergessen die Naturschönheiten. Wasserfälle, die versteckt in den Bergen liegen, der Botanische Garten, der Stausee oberhalb der Stadt und der Hausberg Pedro Garrafao mit 1400 Metern Höhe. Doch Santa Maria de Chibá wäre nicht die pommerischste Stadt Brasiliens ohne die ständige Pflege des Pommerischen als Sprache. Gerlinda Westphal ist Lehrerin. Ihre Schule liegt etwa 30 Minuten außerhalb von Santa Maria de Chibá.
No ano de 1998, eu fui para uma escola.
1998 war ich in einer Schule mit 30 Schülern. Da kam ein Mädchen zu mir, zusammen mit ihrer älteren Schwester, die einen starken Akzent hatte. Und die sagte, Frau Lehrerin, meine Schwester versteht und spricht kein Portugiesisch. Ich war so bewegt, dass mir beinahe die Tränen kamen. Ich sagte zu ihr, kein Problem, ich spreche Pommerisch mit ihr. So habe ich dieses Mädchen dann zweisprachig unterrichtet. Und überraschenderweise konnte sie nach wenigen Monaten Portugiesisch verstehen.
E alguns meses ela já entendia tudo em português, ela já estava acompanhando as crianças.
Erst Jahre später, 2006, gab es erstmals offiziellen Unterricht in Pommerisch an den Schulen von Santa Maria de Chibá. Gerlinda Westphal steht heute eine Fülle von Unterrichtsmaterialien zur Verfügung und sie tauscht sich mit ihren pommerischsprachigen Kolleginnen ständig aus. Es gibt zwar nur eine Stunde Pommerisch pro Woche, aber die Schüler lernen so erstmals Gedichte, Geschichten und Lieder in ihrer Muttersprache lesen, schreiben und singen.
Die kleinen Schulen auf dem Land im Südosten Brasiliens sind meist nur auf Schlagloch übersäten Pisten zu erreichen. Vorbei an kleinen Bauernhöfen und Weilern, an Bächen, Wasserfällen, Feldern und Wäldern. Zu beiden Seiten der Straße kleine Gemüse-, Bohnen-, Kartoffel- und Maisfelder. Hühner picken auf der Straße.
Das einstöckige Schulgebäude steht direkt an einem kleinen Fluss, hell gestrichen und mit einem kleinen, umfriedeten Außengelände. Im Klassenzimmer sitzen die Kinder auf Bänken, 6, 7 und 8 Jahre alt, viele sind blond. Ihre Familiennamen Schröder, Schulz, Sassenburger, Garbrecht, Friedrich oder Berger. Klassenlehrerin Elisângela Sassenburg-Pereira ist sehr zufrieden mit dem Pommerisch an der Schule, wünscht sich aber noch mehr Unterricht.
Só que eu penso que pelo menos uma aula mais.
Mindestens eine zusätzliche Schulstunde sollte es in Pommerisch geben. Der Unterricht wirkt ja auf die Familien zurück. Während die Eltern früher ihren Kindern kein Pommerisch beigebracht haben, weil sie dachten, der Lehrer versteht das ja sowieso nicht und die Kinder leiden dann. Heute sehen sie, dass das Pommerische wertgeschätzt wird. Und das ist wichtig, nicht nur für die Schule, sondern auch für die Familien.
Não só em questão escolar, como em questão familiar também.
Doch mehr als eine wöchentliche Stunde Pommerisch wird es in Santa Maria de Chibá bis auf Weiteres nicht geben. Auch eigene Schulbücher sind nicht in Aussicht. Für Sprachforscher Ismael Tressmann ein Grund zur Sorge.
Es gibt keine wirkliche Zweisprachigkeit. Das Pommerische wird wie eine Fremdsprache unterrichtet, dabei ist es die Muttersprache. In der Schule sollte wenigstens die Hälfte des gesamten Unterrichts in Pommerisch sein.
Pelo menos duas horas ou duas horas e meia por dia deveria ser em pomerano. Todos os conteúdos em pomerano.
Einstweilen werden die Pommern in Santa Maria de Chiba weiterhin zu Hause und auf der Straße Pommerisch reden. Und einmal im Jahr fährt eine Abordnung zu einem brasilienweiten Pommerntreffen. Und dann gibt es ja noch das große Fest.
Pommern in Brasilien und Schlesier in Chile. Ein zweites Deutschland, davon träumten all diejenigen, die 1852 die dreimonatige abenteuerliche Überfahrt in den Süden Chiles auf sich nahmen, weil sie nach der gescheiterten Revolution 1848 in der Heimat keine Zukunft mehr sahen. Unter ihnen waren viele Schlesier. Ihre Nachfahren halten das deutsche Erbe immer noch in Ehren, wie Gottfried Stein berichtet.
Eingebettet in flachgewellte Moränenhügel, umgeben von Scheinbuchen, exotischen Araucarientannen und patagonischen Zypressen, strahlt der Yanquiue-See im Sonnenlicht. An seinen Ufern grasen schwarz-weiß gefleckte Rinder auf saftigen Wiesen. Auf den Anhöhen stehen europäisch anmutende Bauernhäuser. Eine Idylle, fast wie im Schwarzwald oder in der Schweiz. Aber mit einer Besonderheit, die sich im glasklaren Wasser des Sees spiegelt. Der mit einer weißen Schneedecke überzuckerte Kegel des Vulkans Osorno, 2652 Meter hoch.
Unterm Haus aus haben wir einen Panorama-ähnlichen Blick zentral der Osorno. Auf der linken Seite ebenfalls ein Vulkan, der Punteagudo, der gespitzte Berg heißt es auf Deutsch. Und rechts davon, rechts vom Vulkan Osorno, da sieht man normalerweise den Tronador. Der ist halb argentinisch und halb chilenisch, der Tronador, der Donnerberg, weil ja da ständig Eislawinen runterdonnern, darum hat er den Namen bekommen.
Mit ihrem Haus direkt am Ufer des Lago Llanquihue, mit eigenem Strand und Wald, etwas außerhalb des Badeortes Frutillar, haben sich Klaus Weidinger und seine Frau einen Lebenstraum erfüllt. Für den pensionierten bayerischen Beamten, der viele Jahre in Chile als Lehrer und Schuldirektor gearbeitet hat, ist die Umgebung ein zweites Deutschland. Das hatten auch viele der Einwanderer so empfunden, die Mitte des 19. Jahrhunderts hier im Süden des Landes eine neue Heimat fanden.
Es scheint weltweit keinen Flecken zu geben, wo deutschsprachige Einwanderer hinkamen, die in so geringer Personenzahl das Land kulturell so verändert haben wie hier am See. Lange Zeit galt hier die Gegend als ein Stück Deutschland. Ähnliche Lebensbedingungen klimatischer Art. Es wird nie richtig heiß. Es weht immer ein kühler Wind. Man kann manch zwei Ernten im Jahr einfahren. Man hat den See mit allem Fischreichtum vor sich und Land in Hülle und Fülle.
Der Süden des Landes wird wegen der Berge und Seen oft als chilenische Schweiz bezeichnet. Die Region, vor allem die Ortschaften rund um den Llanquihue-See wie Frutillar, Llanquihue und Puerto Varas, waren das Zentrum der deutschen Einwanderung. 1852, nach einer über dreimonatigen Überfahrt, kam das erste Schiff mit deutschen Emigranten im Küstenort Puerto Montt an. Etwa 80 Kilometer vom Llanquihue-See entfernt. Ihre erste Unterkunft war ein halbfertiger großer Schuppen, der auf den Namen Kaserne getauft wurde.
Man hat die Leute reingepfercht. Ich habe von einer Familie gelesen, die sind in Deutschland mit 12 Kindern losgezogen, mit 6 Jahren gekommen. Die anderen sind an Lebensmittelvergiftung und solchen Dingen gestorben. Und von da aus sind die Leute dann, immer die Männer, in Gruppen losgezogen und haben das ihnen zugeloste Land, das ist verlost worden, dann in Besitz genommen und haben versucht, auf dem Land schon mal eine kleine Hütte oder sowas zu errichten. Und das war in den ersten 2-3 Jahren fürchterlich.
Im Deutschen Reich fanden die chilenischen Werber Kolonisten für ihr kaum besiedeltes Land. Idealisten, die nach der gescheiterten Revolution 1848 Deutschland den Rücken kehrten. Abenteurer, Menschen, die in der Heimat keine Zukunft mehr sahen. Unter ihnen waren auch viele Tiroler und Schlesier.
Jakob Siebald, der ist eingewandert, 1856 hier eingewandert. Das sind Familiengräber, die hier konzentriert von den anliegenden Kolonisten. Das hier war Wetzelgrund, weiter vorne war Siebaldgrund und ist noch Siebaldgrund. Und dann Schmidt ist auch hier vorne. Die hier in der Nähe waren, haben sich als Evangelische zusammengetan und haben an verschiedenen Orten so einen kleinen Friedhof gegründet. Der hier.
An das Anwesen Klaus Weidingers grenzt ein alter, ziemlich verwahrloster Friedhof mit wuchtigen Grabsteinen, Eisenkreuzen und ausladenden Familienstätten. Hier ruhen die Kruses, die Wetzels, die Lispenhausens, alle Protestanten, die nicht auf dem katholischen Gemeindefriedhof beerdigt werden durften. Das katholische Chile hatte sich ausschließlich fromme Katholiken erhofft. Aber mangels Resonanz schleusten die Anwerber viele Protestanten ins Land. Zum Entsetzen der Regierung. Geschadet hat es offenbar nicht.
Es ist eine Kulturlandschaft hier entstanden, wie sie vorher nicht denkbar war. Man hat Äcker geschaffen, man hat Wiesen, man hat vor allen Dingen eine blühende Viehwirtschaft hier erreicht. Man hat viele Techniken aus Deutschland eingeführt, selbst der Schindelbau. Das Schaffen von Holzschindeln als Schutz für Dach und Wand ist von den Deutschen eingeführt worden. Das haben dann die Chilenen übernommen. Die Handwerker, die hierher kamen, die Deutschen, haben hier die Handwerkskunst, vor allen Dingen die Zimmerei und auch die Lederverarbeitung, die Produktion von Honig. Und der ist in rauen Mengen nach Deutschland exportiert worden.
Der Llanquihue-See mit seinem tiefblauen, glasklaren Wasser, das einzigartige Panorama mit den schneebedeckten Berggipfeln der Anden am Horizont, davor die vulkanisch geprägte Hügellandschaft und der Traumblick auf den mit über 2.500 Metern in den Himmel ragenden Osorno am gegenüberliegenden Ufer, haben aus dem beschaulichen Frutillar einen vielbesuchten Urlaubsort gemacht. Im Januar, also mitten im Sommer auf der Südhalbkugel, beleben Animateure, Strandfußballer, flanierende Paare und Familien die Promenade am Seeufer. Und Besucher aus dem Ausland werden vom geschulten Auge des Animateurs sofort identifiziert.
Einst war Frutillar nur eine Hafenmole, um die sich später Destillen, Gerbereien und Mühlen gruppierten. Heute hat sich das Städtchen mit zwei langgestreckten Häusereien, die sich am Ufer entlang ziehen, herausgeputzt wie ein altdeutsches Heimatmuseum. Die Häuschen im Stile schweizerisch-süddeutscher Holzarchitektur, mit Erkern, Zwiebeltürmchen und Schindeldächern geschmückt, mit akkurat geschnittenen Brombeer- und Johannisbeerhecken in den Gärten, mit der mannshohen Kuckucksuhr an der Strandpromenade und den Kuchenläden.
Frutillar hat etwa 5000 Einwohner, aber im Sommer wächst ihre Zahl auf ein Vielfaches. Besonders für chilenische Touristen hat der Ort mit seinen Schindelhäusern, der deutsch geprägten Gastronomie, dem deutschen Heimatmuseum mit Mühlen und Werkstätten aus der Gründerzeit etwas Exotisches.
Einige Kilometer südlich von Frutillar, die Landstraße führt an großzügigen Landgütern mit prächtigen Villen und üppigen Gärten vorbei, liegt Llanquihue. Die Straße ins Zentrum der Kleinstadt führt direkt auf ein einstöckiges, mit Schindeln gedecktes, hölzernes Lagerhaus zu, an dessen Front ein Bundesadler prangt und ein Schild mit der Aufschrift »Retten, löschen, bergen, schützen«. Hier hat die Deutsche Feuerwehrkompanie, eine von 6 Löschzügen in Llanquihue, ihren Sitz. Von hier rücken die gut 50 Feuerwehrleute zu ihren Einsätzen im Umkreis der Gemeinde aus. Der Stolz der Kompanie ist ein dunkelblauer Mack, ein originalamerikanisches Löschfahrzeug, Baujahr 1951, wie aus einem Hollywood-Film. Und natürlich sind die Männer stolz auf die Tradition der Deutschen Feuerwehr. Wie Viktor Mödinger.
In Chile gibt es keine bezahlte Feuerwehrleute, nicht mal in Santiago. Und somit gibt es eine gewisse Rivalität nicht, aber wer bietet mehr? Und wir deutsche Feuerwehrkompanien versuchen immer, dass wir die besten Geräte haben, die beste Ausbildung. Somit gehen einige von unseren Feuerwehrkameraden nach Deutschland, um dort einige Ausbildungen zu machen. Oder wir bringen Ausbilder von drüben, von Deutschland. Und somit sind wir als deutsche Feuerwehrkompanien in Chile gut angesehen.
Viktor Mödinger ist Fleischermeister, geboren in Yankee, aber seine Lehre und Meisterprüfung hat er in Deutschland gemacht. Heute ist er Chef seiner eigenen Wurstfabrik mit 450 Angestellten.
Ich bin ja sehr dankbar, dass ich nach Deutschland konnte und meine Ausbildung dort machen konnte, denn da habe ich gesehen, warum Deutschland so weit vorne ist und warum wir in Südamerika stecken bleiben. Meine Lehrzeiten waren nicht gut, also was heißt, sie waren sehr gut, aber sie waren sehr hart für mich. 5 Mark in der Woche verdienen, hat von morgen früh um 5 bis abends um 7, das glaubt man heute gar nicht mehr. Das ist die Realität, die ich verlebt habe. Und somit sind die Deutschen auch vorwärts gekommen. Die arbeiten immer noch mehr wie die Franzosen und die Italiener.
Und wir haben jetzt sogar eine Maschine von drüben gebaut, um diese Rauchstrecke zu wäschen.
Ausländischen Besuchern zeigt Viktor Mödinger gern persönlich seine Wurstfabrik. Eine moderne Anlage, die nach einem verheerenden Brand vor einigen Jahren komplett nach neuestem europäischen Standard gebaut wurde. Die Angestellten arbeiten in arztkittelähnlichen Schutzanzügen mit Mundschutz und Plastikhandschuhen und stellen herrliche Wurstwaren nach den deutschen Rezepten Viktor Mödingers her. Welche sind am meisten gefragt?
Ich würde sagen, doch die Wiener Würstchen. Die sind noch nach dem Rezept von drüben. Und sind die, wo am meisten verkauft werden. Bloß sie sind nicht so schwäbisch, weil sie in Kunstdamm gemacht werden. Und somit sind sie geschälte Wiener Würstchen. Und das ändert ein bisschen die Form und den Geschmack.
Ja, da muss schon rein. Sofort. Da muss schon rein. Aber sofort. Ja, den soll ich rein. Jawohl.
Im Hause Mödinger wird nur Deutsch gesprochen, selbst mit den Hunden. Seine Frau Ilse hat Viktor während der Lehrzeit in Bad Buchheim kennengelernt. Sein Sohn hat die Fleischerausbildung selbstverständlich auch in Deutschland gemacht. Ihre Herkunft sei kaum zu überhören, sagt Frau Mödinger.
Ich fühle mich immer als Deutsche, muss ich ehrlich sagen. Ich sage immer, Chile ist mein Zuhause und Deutschland ist meine Heimat. Also ich bin zu Hause, rede ich immer Deutsch. Manchmal kommen spanische Wörter drunter, weil die sind einfacher zum Sagen, sind kürzere Wörter. Dann sagt man es auf Spanisch. Aber normal, ich rede eigentlich immer Deutsch. Wenn ich kann, und da komme ich sogar meistens in mein Schwäbisches rein, da sagen die Leute gleich, du musst langsam sprechen, sonst verstehe ich dich nicht.
Der Freundeskreis der Mödingers besteht fast nur aus Deutschstämmigen. Man trifft sich im Sportverein, im deutschen Club, im Nachbarort Puerto Varas, bei offiziellen Festen, bei der Frauenschaft der evangelischen Kirche. Schon immer sind die Einwanderer lieber unter sich geblieben und haben eine Parallelgesellschaft gepflegt. Eine Heirat mit Einheimischen war lange verpönt. Das habe sich aber inzwischen gelockert, sagt Frau Mödinger. Nur manchmal stecke das alte Denken noch in den Köpfen.
Deutsche Emigranten in Brasilien und Chile. Das war das Thema des Magazins der Sendereihe zwischen Hamburg und Haiti. Am Mikrofon war Claudia Sarre. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.